Ich predige heute Morgen über Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Da geht es um ein Gericht Gottes hier auf der Erde. Nicht zu verwechseln mit dem jüngsten Gericht, aber wir werden gleich gemeinsam darüber nachdenken. Da heißt es, wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und vor ihm werden alle Völker versammelt werden, und er wird sie voneinander sondern, wie der Hirt die Schafe von den Böcken sondert. Und die Schafe wird er zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbet das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mich getränkt. Ich war fremd, und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann sahen wir dich als Fremden und haben dich beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wiefern ihr es einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das mein Vater dem Teufel und seinen Engeln bereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich nicht gedrängt. Ich war fremd und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, wiefern ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, meine Frage an Sie ist, wie denken Sie über das Gericht Gottes? Glauben Sie, dass Sie das erreicht irgendwann, irgendwie oder nicht? Jeder von uns hat eine Vorinstanz von dem Gericht Gottes eingebaut, egal ob es will oder nicht, das ist sein Gewissen. Da haben Sie so eine innere Stimme, die Sie anklagt oder freispricht und Sie spüren vor einer unsichtbaren Instanz, ich bin verantwortlich. Aber nicht nur dieser Stimme, irgendwas steckt dahinter, was auch immer das ist. Letztlich Gott. Interessant ist, wie auch die Frage der Verantwortung im Leben sich verändert. Stellen Sie sich ein kleines Kind vor, vielleicht unter 6 Jahren noch, oder es könnte auch drüber sein, das vielleicht irgendetwas kaputt macht bei dem Nachbarn, das Auto verkratzt. Peinlich, die Familie muss mit der Haftpflicht die Sache regeln, aber das Kind ist nicht verantwortlich. Wenn er als Erwachsener dasselbe tun würde, würde er eine Strafanzeige bekommen, weil er jetzt verantwortlich ist für das, was er tut. Mancher von Ihnen hat alte Eltern irgendwo zu Hause oder vielleicht in einem Pflegeheim und muss jetzt im Alter eine sogenannte Pflegschaft übernehmen. Das heißt, er unterschreibt jetzt anstelle der Mutter oder des Vaters wieder die Dinge, die wichtig sind im Leben. Das heißt, der alte Mensch ist aus der Verantwortung wieder rausgenommen. Und wenn der vielleicht etwas verwirrt, komische Dinge tut, ist er nicht mehr verantwortlich. Ja, interessant, wie sich die Verantwortung verändert. In der Weltgeschichte auch. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal die Bibel ganz durchgelesen haben. Das sind ja die wenigsten Leute, die das getan haben. Aber es ist, lohnt sich. Dann fängt die Bibel an mit dem Garten Eden. Ja, auch Paradies genannt. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr euch nachher wieder bei einer Tasse Kaffee unterhaltet, freue ich mich jetzt gerade nicht. Ja, im Garten Eden, da ging es darum, dass man nur einen einzigen Gehorsamsprüfstein hatte. Das war dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Daran entschied sich Gehorsam, Liebe und Vertrauen. Als sie dann aus dem Garten Eden rausgeworfen wurden, ja, was hatten sie dann für eine Instanz? Eigentlich nur ihr Gewissen und das, was sie von Gott noch wussten, vom Anfang her. Dann kam aber diese Sintflut, das heißt, sie wurden doch zur Rechenschaft gezogen, ziemlich hart sogar. Und ja, später kam die Gesetzeszeit, aber erst nach weit über 400 Jahren, wo sie dann die 10 Gebote hatten und genau wussten, da geht's lang und hier geht's nicht lang. Die Gesetzeszeit ging bis zu diesem Gegenstand, den Sie vorne an der Wand haben, bis zur Kreuzigung Jesu. In der Bibel steht, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, ist in allem schuldig. Das heißt, wer alle Gesetze Gottes hält, ein einziges übertritt, hat alles versiebt. Es gibt keinen, der nicht ein Gesetz Gottes übertritt, pro Tag wahrscheinlich mindestens. Also sind wir in allem schuldig, aber wir glauben, dass dort dieser Gegenstand, der da an der Wand hängt, diese Zeit beendet hat. In der Bibel steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und da heißt es in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er an unserer Stelle zu einem Fluch wurde. Das heißt, er hat sich von diesem Gerichtszorn Gottes tödlich treffen lassen, damit dieser Gerichtszorn Gottes an Ihnen und mir vorbeigeht. Insofern glauben wir, dass dieser Fluch des Gesetzes nicht mehr auf uns liegt. Aber jetzt ist wichtig zu unterscheiden, was der Tod Jesu bedeutet und was sein Leben bedeutet. Im Römerbrief steht, ihr seid versöhnt durch seinen Tod und gerettet durch sein Leben. Ja, das heißt, durch den Tod Jesu ist die Spannung zwischen Gott und ihnen weggenommen. Aber erst wenn Jesus in ihr Leben kommt, haben sie ewiges Leben. Und das übersieht mancher, der denkt einfach, ist ja alles erledigt. Nein, sie brauchen Jesus in ihrem Leben. Ja, und wenn sie Jesus im Leben haben, dann hat dieser Glaube natürlich Auswirkungen. Glauben ohne Werke ist tot, sagt der Jakobusbrief. Das heißt, wenn der Glaube keine Auswirkung hat, ist er selbst Betrug. Insofern könnten Sie sich heute Morgen einfach mal fragen, wie würde denn mein Leben aussehen ohne diesen Glauben an Jesus? Würde sich da irgendwas verändern? Oder, falls Sie heute Morgen Jesus noch nicht persönlich kennen, wäre es ja gut, mal darüber nachzudenken, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wann soll Jesus in Ihr Leben kommen oder überhaupt nicht? Und wenn er in Ihr Leben kommt, hat das dann Auswirkungen? Im ersten Johannesbrief steht eine Auswirkung. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das heißt, an der Liebe zu anderen Christen könnte man entdecken, aha, ich habe dieses ewige Leben mit Jesus in mir. Als Pfarrer kriegt man ja viele Entschuldigungen zu hören, obwohl ich normalerweise Leute nicht anklage, sie auch nicht unbedingt herausfordere. Eine häufige Aussage, die ich höre, ist, Herr Pfarrer, man kann doch auch zu Hause beten, da muss man doch nicht unbedingt in die Kirche gehen. Dem kann ich natürlich nur zustimmen. Man kann auch zu Hause beten, kann auch im Auto beten, auf dem Fahrrad fahren und beim Spazierengehen und was weiß ich, wenn man im Bett liegt. Aber eines macht mich immer etwas traurig dabei. Wenn ich zu Hause bete, kann ich zwar Verbindung zu Gott haben, aber hier steht, wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und jemand, der sagt, kann man nicht auch zu Hause beten, der macht oft deutlich, die anderen Christen sind mir eigentlich alle vollständig egal. Auf gut Deutsch, ich habe überhaupt keine Beziehung zu ihnen. Und von daher muss man dann auch nachfragen, ob er denn wirklich eine Beziehung zu Gott hat. Denn ich kann ja auch beten, ohne Christ zu sein. Ja, in den meisten Religionen wird gebetet, ohne dass die Leute behaupten, dass sie Christen wären. Christ werde ich nur durch Christus. Ja, jetzt wird es ein bisschen theologisch, aber das macht ja nichts. Vielleicht versteht es mancher, vielleicht hat mancher nur eine Idee, die er mitnimmt, ohne alles zu verstehen. In der Bibel steht, dass Jesus wiederkommen wird. Also nicht nur, dass er als süßes Kind in Bethlehem kam, was wir bald wieder besingen werden, alle Jahre wieder oder ähnliche Dinge, sondern dass er wiederkommen wird in einer übernatürlichen, sehr wichtigen, majestätischen Weise. Und zwar, wir haben ja vorhin so schön diesen Bibelvers untergliedert, das machen wir jetzt auch mit der Theologie, Jesus wird wiederkommen in drei Funktionen, als Bräutigam, als König und als Richter. Als Bräutigam wird er wiederkommen für die, die ihn lieben, das sind die Christen. Und die wird er dann, wenn er wiederkommt, mit in die Ewigkeit nehmen, die Bibel nennt das Entrückung, das heißt, die werden ohne zu sterben direkt zu Gott kommen. dann wird die Erdgeschichte weitergehen, aber ohne Christen. Danach kommt, wenn ich die Bibel recht verstehe, eine sogenannte Trübsalzeit, die zunächst gar nicht trübe aussieht, im Gegenteil. In dieser Zeit wird ungefähr innerhalb von 7 Jahren ein Mann hier auf der Welt aufstehen, den es sicher schon gibt, der sagt, ich bin der Messias, auf den ihr alle gewartet habt. Und er wird Weltinnenpolitik und Weltreligion vermischen und ein geistlicher und weltlicher Führer sein. Über die ganze Welt. Er muss ein Jude sein, denn sonst würden ihn die Juden ja nicht als Messias anerkennen. Aber Jude kann man ja auch als Amerikaner sein, als Deutscher, als Australier, als Eskimo, was auch immer. Woher er kommt, weiß ich nicht. Aber er wird offensichtlich zu diesem Volk gehören und sagen, ich bin der Messias, auf den ihr alle gewartet habt, wird Wunder tun, alle Leute werden ihn verehren. Allerdings, wer ihn nicht verehrt, der kriegt die Arbeitserlaubnis entzogen, der darf auch nichts mehr kaufen oder verkaufen. Und im Endeffekt werden sogar alle Leute, die sich dann eventuell noch zu diesem Jesus, den es ja auch irgendwo geben soll, bekennen, einen Kopf kürzer gemacht. Entweder ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht. Das heißt, es wird dort eine große Intoleranz geben. Und am Ende dieser Zeit wird dann Jesus wiederkommen, diesen ganzen Spuk beenden, mit einem furchtbaren Gericht auf der Erde, ehe dann sein 1000-jähriges Friedensreich beginnt. Und ich denke, dieser Abschnitt, den ich vorhin hier vorgelesen habe, von diesen Böcken und Schafen, der bezieht sich auf das Ende dieser 7 Jahre, wo Jesus die Völker richten wird. Hier steht ja die Völker, nicht die Einzelpersonen, wo er die Völker richten wird, nach dem, was sie den geringsten Brüdern getan haben, ob sie die besucht haben, ob sie für die gesorgt haben. Und jetzt wird die Frage, wer sind die geringsten Brüder von Jesus? Ist jeder Mensch von Jesus? Glaube ich kaum. Jesus hatte mindestens 3 leibliche Brüder und 3 Schwestern, also wahrscheinlich eine Familie von mindestens 7 Kindern, war da. Aber als die mal kamen und ihn nach Hause holen wollten, weil sie dachten, er sei religiös durchgeknallt, da kam er nicht mit, sondern blieb bei den Leuten, die um ihn waren und sagte, wer ist mir Bruder und Schwester und Mutter? Wer den Willen meines Vaters in den Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Interessant, er sagte nicht Vater, sondern Bruder, Schwester und Mutter. Das heißt, ein Bruder von Jesus ist jemand, der den Willen Gottes tut, oder ein leiblicher Bruder von ihm, die gibt es aber nicht mehr. Oder Christen sind Brüder von ihm, aber die sind ja dann in dieser Endzeit schon im Himmel, die gibt es nicht mehr. Oder vielleicht Volksgenossen, die Brüder sind von diesem Volk Israel, aber nicht jeder Mensch. Ja, was man da so in der Aufklärung oder Französischen Revolution hatte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist sehr schön. Aber wenn es hier heißt, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, damit ist nicht jeder Mensch gemeint. Stellen Sie sich einmal die Brüder vor, die in dieser Verfolgungszeit zu Jesus stehen, die ins Gefängnis geworfen werden, die keinen Job mehr kriegen, von daher am Verhungern sind, weil sie keinen Verdienst mehr haben. Und wenn die dann einer besucht im Gefängnis, gefährdet er sein eigenes Leben. Wenn einer den Unterschlupf gewährt und die versorgt, während sie öffentlich gebrandmarkt sind, dann hat er einen Rieseneinsatz. Und in dieser Richtung könnte ich dieses Wort verstehen, dass da Menschen sind, die alles wagen, um sich auf diese Seite zu stellen, eigentlich auf die Seite von Jesus. Worum es hier nicht geht, ist, dass ich durch Gutes tun Christ werde. Ja, gibt es ja immer so Fragen, kann man unbewusst Christ sein? Nach dem Motto, ich bin ein so toller Mensch, eigentlich muss ich doch ein Christ sein. Ich tue keiner Fliege was zuleide, tue viel Gutes. Aber man wird nicht durch Definition Christ, sondern durch eine Christusbeziehung und nicht dadurch, dass man so und so viel Gutes getan hat. Was ist eigentlich mit all dem Guten, was man nicht getan hat? Ja, in der Bibel steht ja, wenn man nur in einem schuldig ist, ist man in allem daneben. Ich denke also hier, wenn die Gemeinde zu Gott gegangen ist, dann wird wieder so eine Art Werkgerechtigkeit auf der Erde anfangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal die Offenbarung gelesen hat. Da ist an einer Stelle die Rede, dass ein Engel durch den Himmel fliegt, der predigt ein ewiges Evangelium, heißt es dort. Und was predigt er? Der ruft ganz laut, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und die Wasserquellen und die Meere geschaffen hat. Interessant, da ist von Jesus überhaupt keine Rede mehr. Das Evangelium bedeutet also, Gott zu fürchten, ihn zu ehren und anzubeten. Und offensichtlich taucht da wieder so eine Art Werkgerechtigkeit auf, indem man sich zu ihm bekennt, in diesem Fall vielleicht sogar sein Leben riskiert und dadurch dann wirklich zu Gott, zu Jesus gehört. Ja, hier gibt es Schafe, die zu Rechten kommen, Böcke zu Linken. Es gibt ja auch heute so eine Nullbock-Einstellung, gerade bei vielen Jugendlichen, die alle Formen von Leistung verweigern, versuchen, sich durchtragen zu lassen von ihren Familien und dem Sozialstaat, der irgendetwas für sie tut. Da merkt man auch schon was von diesem Bock. Es geht also nicht nur darum, was man alles falsch macht, sondern vielleicht auch, was man gerade nicht tut. Und es gibt ein interessantes Stück von Tolstoi, das viele von Ihnen kennen, über diesen Schuster Martin, der darauf wartet, dass Gott ihn besucht. Und er weiß, an diesem Tag wird etwas Besonderes geschehen. Und er ist voller Spannung, aber dann kommt da so eine Frau mit einem Kind und den hilft er. Und dann kommen noch so ein paar andere Gestalten. Und am Abend stellt er fest, ja, wo war er denn gewesen, Gott? Er ist gar nicht gekommen. Und dann wird ihm gesagt, doch, ich war da. In der Gestalt von dieser Frau mit ihrem Kind. In diesen anderen Personen bin ich dir begegnet. Es ist also interessant, so eine Form indirekter Gottesbegegnung. Aber wir wissen natürlich, wer heute zu Gott gehören will, wird ihm direkt begegnen und von daher auch gesegnet sein. Es gab einen Mann, den Sie kennen, Bodo Schwing, der Bethel gegründet hat, der sprach von den Brüdern von der Landstraße. Er sagte, auch die Tippelbrüder sind meine Brüder. Er bezog sich auf diese Bibelstelle hier, auch wenn er sie dann vielleicht sehr eigen ausgelegt hat und hat sich um sie gekümmert. Ich denke an eine Frau, die jetzt auch gestorben ist, diese Mutter Teresa. Ich kenne das Zitat nicht von ihr, aber so ungefähr, dass sie sagte, dass wir eben auch in diesem entstellten Antlitz eines Leprakranken letztlich in das Antlitz Gottes schauen, wenn wir uns um ihn oder sie kümmern. Ist sicher nicht falsch, was sie sagte. Aber ich denke auch an einen Mann wie Thielicke. Einige kennen ihn, er war Theologe in Hamburg, ist inzwischen schon gestorben, viele Bücher geschrieben. Der war mal im Krankenhaus und da wurde er von einer Krankenschwester hervorragend versorgt. Wunderbar, liebevoll, der hat an alles gedacht. Und dann hat er sich ganz besonders bei ihr bedankt und hat sie gefragt, sagen Sie, Sie machen das so hervorragend und offensichtlich nicht nur bei mir, vielleicht auch bei anderen. Warum machen Sie das so toll? Und da sagte sie, ja, wissen Sie, ich verdiene mir gerade meinen 17. Edelstein für meine himmlische Krone. Und das sind Sie. Es kann auch der 19. gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Da war er dann nicht mehr ganz so begeistert, weil er feststellte, es geht ihr ja eigentlich gar nicht um mich, sondern nur um sich selbst. Aber ich denke, man kann sich weder den 17. noch den 19. Edelstein in der himmlischen Krone verdienen, indem man irgendetwas inszeniert, sondern es sind nur Dinge, die Gott einem selber geben kann. Ja, jetzt kommt die entscheidende Frage an Sie und an mich. Wenn wir hier von Gericht Gottes gesprochen haben, was ja ein Gericht nach Werken ist, ja, was ich getan habe oder nicht getan habe, dann ist das nicht das jüngste Gericht, was hier erwähnt ist, sondern ein Gericht, das auf der Erde stattfindet, wo Jesus auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt. Wer den Hebräerbrief mal gelesen hat, der weiß, dass Jesus heute auf dem Thron der Gnade sitzt, dem sogenannten Gnadenthron, Hebräer 4, Vers 16, wo es heißt, lasst uns mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das heißt, heute sitzt er auf dem Gnadenthron, hier in der Geschichte sitzt er auf dem Thron der Herrlichkeit und wer der Offenbarung mal gelesen hat, in Offenbarung 20 bei dem jüngsten Gericht, sitzt er auf dem großen weißen Gerichtsthron. Ja, dieselbe Person in völlig verschiedenen Funktionen. Ja, die Frage an Sie, werden Sie gerichtet von Jesus nach Werken oder was auch immer? Da gibt es diese schöne Aussage in Johannes 3, Vers 18. Ich hoffe, dass Sie den Vers auch auswendig lernen. Er ist viel kürzer als der andere. Johannes 3, Vers 18. Da heißt es, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Also 5 Wörter müssen Sie lernen. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Oder wenn Sie eine andere Stelle für dieselbe Aussage möchten, Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das heißt, wenn sie zu Christus gehören, werden sie von Gott nicht mehr verurteilt. Warum? Weil das Gericht über ihre Sünde vollzogen wurde, als Jesus starb. Und wenn sie sich darauf berufen können, wissen sie, den wichtigsten Freispruch, die wichtigste Frage im Leben habe ich schon beantwortet, ich bin bei Gott angenommen für immer. Daher der Begriff ewiges Leben. Es ist aber kein Freibrief für Sünde, denn Gott züchtigt einem und kann das sehr wohl tun, einem zurechtbringen an dieser oder jener Stelle. Glauben hat immer Auswirkungen. Und wenn es hier darum geht, Leute zu besuchen, ist das sicher auch heute eine gute Auswirkung, Kontakte zu haben. Wenn es darum geht, Leute zu kleiden, das braucht man in Deutschland nicht, da sind alle Leute bekleidet, aber manche hat sich eine Blöße gegeben. Und vielleicht geht es darum, ihn mit dem Mantel einer Liebe zu umhüllen, sodass er aus dieser Blöße wieder irgendwo herausgenommen wird. Mancher ist hungrig, kaum körperlich, aber seelisch. Er hat Hunger nach dem Sinn des Lebens, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und ich denke, da können wir ihm auch eine ganze Menge helfen und geben, dass dieser Hunger ein Stück weit zumindest befriedigt wird. Letztlich natürlich nur durch Jesus. Wer Christus angenommen hat und in allem derselbe bleibt, hat sich getäuscht, sagt der Schweizer Hans Bürki. Das heißt, es muss Auswirkungen geben in seinem Leben, denn wenn Christus da ist, ist das ja nicht nur eine Idee, sondern eine Person. Die Einstiegsfrage war, was denken Sie über das Gericht Gottes? Und wir hatten gemerkt, es gibt viele Gerichte Gottes. Ja? Das jüngste Gericht ganz am Ende, da kommen Christen nicht hin. Es gibt hier ein Völkergericht. Gab damals dieses Gericht der Sintflut oder der Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Maßstäbe waren verschieden, aber es ist derselbe Gott. Heute sitzt Jesus auf dem Thron der Gnade und ich würde mich freuen, wenn Sie und ich Leute sind, die da gerne hinzugehen, das bedeutet Beter sind, und wenn dieser Glaube aber auch soziale Auswirkungen hat im zwischenmenschlichen Bereich. Herr Jesus, du weißt, was jeder von uns von dem verstanden hat oder schon hatte, was hier gerade vorgelesen wurde. Du bist der Richter, aber doch hast du selbst das Gericht über die Sünde auf dich genommen, als du für uns gestorben bist. Danke dafür. Danke, dass du sogar bereit bist, in uns zu leben, obwohl das für dich ja sicher ein Risiko ist, weil wir dich auch oft entehren. Danke, dass du geduldig bist, dass du uns veränderst. Und da möchtest du uns auch zum Segen für andere umgestalten und einsetzen. Amen.